Martina Bick, Blutsbande, Argument Verlag, 2001. Prolog, Oktober 1962. Aus Gründen, die ganz allein in meiner Person liegen, teile ich Ihnen heute mit, dass die Firma Mahlmann Drogeriewaren ab Ultimo des laufenden Monats liquidiert und die Geschäfte in Hamburg eingestellt werden. Ich danke Ihnen allen für Ihre wertvolle Arbeit und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute. August Mahlmann, Mexico City, den 22. Oktober 1962. 23 Jahre, murmelte Hedwig Konrad und ließ das Telegramm vor sich auf den Schreibtisch sinken. Und kein einziges persönliches Wort. Die Sekretärin stand auf und ging langsam durch die Verbindungstür, die immer offen stand, in das Zimmer des Chefs. Das großzügig bemessene Direktionsbüro im dritten Stock des Kontorhauses am Nikolaifleet lag im Dämmerlicht. Es war immer etwas stiller darin als in ihrem Büro, weil die Wände durch eine dunkle Palisanderholzverkleidung schallgedämmt waren. Über dem prächtigen Kamin, den sie in den 23 Jahren, die sie in dieser Firma arbeitete, nicht ein einziges Mal hatte brennen sehen, schimmerte matt ein großer, goldgerahmter Spiegel. Rechts und links davon prangten die Porträts der Firmengründer. Friedrich Mahlmann mit seinem wilhelminisch geschwungenen Schnurrbart auf der einen Seite, Hans Wilhelm, der Vater von August Mahlmann, dem jetzigen Besitzer, auf der anderen. Hedwig zog die Vorhänge auf, die sie während der Abwesenheit des Chefs geschlossen hielt. Das Licht flutete in den Raum und ließ Staubpartikelchen tanzen. Schwere Teppiche schluckten ihre Schritte. Sie strich über die Lehnen der ledernen Sitzgruppe, die bereitstanden für kleine, höchst vertrauliche Konferenzrunden. Wie oft war sie dabei gewesen und hatte den Herrn assistiert. Mit Herrn Mahlmann immer in Augenkontakt, für den Fall, dass er irgendetwas brauchte. Ehe er etwas anordnen konnte, war sie schon unterwegs, um es auszuführen. Das hatte sie bei seinem Vater gelernt, dem alten Patriarchen. Bei ihm hatte man sich wie eine Prinzessin gefühlt, wenn man ein Diktat für ihn annehmen durfte. Er hatte es sie nie merken lassen, dass sie nur eine kleine Angestellte aus ganz einfachen Verhältnissen war. Ihr Vater war Arbeiter gewesen und hatte gewollt, dass sie es einmal besser hätte. Darum ließ er sie zur Schule gehen und einen Beruf lernen. Sie hatte in der Registratur des Drogeriewarenhandels angefangen, dann im Schreibbüro gelernt, schließlich im Sekretariat. Als August Mahlmann die Firma übernahm, machte er sie zu seiner Chefsekretärin. Er war genau ein Jahr älter als sie. Sie waren beide im Sternzeichen des Löwen geboren. Aber sie waren sich nicht nur ähnlich, sie waren seelenverwandt. Hedwig ging zum Schreibtisch und blieb an ihrer Seite stehen. Sie war klein, knapp 1,60 Meter groß und zierlich. Wenn sie die Fäuste ballte, konnte sie sie direkt auf der Schreibtischplatte aufsetzen. So hatte sie immer da gestanden, kerzengerade, den Blick fest auf das vertraute Gesicht des Chefs gerichtet. Seine Gedanken ablesend, ehe er sie ausgesprochen hatte, vielleicht ehe er sie zu Ende gedacht hatte. Nun fiel ihr Blick auf seinen leeren Sessel, die aufgeräumte Schreibtischplatte, die leere Vase für den immer frischen Blumenstrauß, für den sie sorgte, wenn er hier war. Schließlich auf das Foto seiner Nichte Jutta und ihrer mexikanischen Mutter im schweren Silberrahmen. Jutta war darauf 4 Jahre alt, ein bezauberndes Geschöpf mit ihrer milchkaffeebraunen Haut und den dichten, dunklen Locken. Sie würde mal genauso eine Schönheit werden wie ihre Mutter. Wollte Herr Mahlmann etwa in Mexiko bleiben? Warum? Und warum löste er deswegen die ganze Firma in Hamburg auf? Hedwig spürte Tränen aufsteigen und schluckte sie wütend hinunter. Sie schlug mit den Fingerknöcheln auf die Schreibtischplatte. Dahinter konnte nur sein Bruder Heinrich stecken, dieser Taugenichts. Sie ging zurück in ihr Büro und legte das Telegramm in die große Postmappe für den ersten Prokuristen, der in der Abwesenheit vom Chef die Geschäfte führte. Sie sah sich um. Sie hatte hier nichts mehr zu tun. Sie räumte ein paar persönliche Gegenstände aus dem Schreibtisch und verstaute sie in ihrer Handtasche. Dann legte sie ihre Schlüssel auf den Schreibtisch, zog ihren Mantel über und warf die Tür hinter sich ins Schloss. Kapitel 1, Dezember 1999. Die Schaufeln des Baggers gruben sich wie riesige Krebsscheren in die Erde, schlossen sich, Dann schwenkte der eiserne Arm des Baufahrzeugs im Radius von 180 Grad um das Führerhaus, um seine braune, klebrig nasse Fracht auf den Anhänger neben der Straße hinabpoltern zu lassen. Von Zeit zu Zeit kam ein LKW und karrte den Aushub davon. Zwischen den Baubuden standen drei Männer. Einer trug grobe Manchester-Hosen und eine Öljacke. Die beiden anderen schützten sich mit langen Wollmänteln und Regenschirmen vor dem feuchten Wetter. Sie waren schon am frühen Morgen gekommen und beobachteten seitdem, die Fäuste in die Manteltaschen gestemmt, das Abtragen der Erdschichten. »Jürgen, Hans-Dieter, das Essen steht auf dem Tisch!« Großmutters Stimme tönte schwach durch das Gebrumm der Baumaschine, obwohl Jürgen das Fenster in seinem Zimmer im ersten Stock geschlossen hatte. Seine Finger tasteten nach dem Stück Knetgummi, das er schon seit heute Morgen in der Hosentasche hatte. Inzwischen war es ganz warm und weich geworden. Er hatte es irgendwo bei den Sachen seines Vaters für die Modellbahnanlage gefunden. Er war so nervös, dass er ständig im Zimmer hin und her wanderte, während seine innere Stimme Teile des großen Monologs wiederholte, den er gerade einstudierte. So macht Gewissen feige aus uns allen. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt. Freitag war es soweit. Die Tage vor einem Vorsprechen vergingen immer schneller als die anderen. Sie rasten unaufhaltsam auf das schreckliche Ereignis zu. Lampenfieber, das kannte er schon. So war es ihm auch auf der Schauspielschule gegangen. Beim Examen war es nicht anders gewesen. Vor Nervosität hätte er fast gekotzt. Und dann hatte doch alles wie am Schnürchen geklappt. Lampenfieber war ein gutes Zeichen, meinten seine Lehrer. Nur ein nervöser Schauspieler.